Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Mich interessiert jetzt zu Anfang, wie viele Leute, bevor Miriam gesagt hat, dass es heute um Liebe geht, wussten, dass es heute um Liebe geht. Könnt ihr mal kurz die Hand haben, wenn ihr das schon wusstet? Ja, genau. Also, ich wollte einfach mal wissen, versteht ihr unsere Flyer? Lest ihr sie überhaupt? Wenn man ihn aufmerksam liest, könnte man es herausfinden. Aber ich habe schon gedacht, Urgewalt, da denken die wenigsten an Liebe, ne? Also, um Liebe geht es. Und jetzt wird uns ja diese Reihe, nicht nur heute, ne, sondern in der ganzen Reihe geht es darum. Bis Ostern begleiten, das hat dieser 14-14-Rhythmus so an sich, dass Reihen sehr lange dauern. Und vielleicht denkst du jetzt, zwei Monate über Liebe, ne? Vielleicht hast du sogar ein Mädchenthema, so, ne? Liebe, so. Also, ich verspreche, jedenfalls was mich angeht, wir werden keine Bilder mit Herzchen hier vorne zeigen. Wir werden euch nicht an den Valentinstag erinnern, der ist übrigens am Dienstag. Und das Bild und der Titel Urgewalt deutet ja schon ein bisschen an, dass es um eine Kraft geht, die mehr ist als nur dieses Ding zwischen Mann und Frau. Trotzdem beginnen wir aber heute da, bei diesem Ding zwischen Mann und Frau, also bei dieser blumigen Seite. Das wäre jetzt das Stichwort, einmal da rein zu zoomen, auf den Blumenstrauß. Bei dieser Sache also, an die wir meistens denken, wenn wir das Wort Liebe hören. Die Anziehung der Geschlechter. So, wir schauen jetzt einen Clip an. Ein paar Millionen Leute haben den schon gesehen auf YouTube. Ein Mensch interviewt Studenten an einer Uni in Amerika und seine Frage ist, glauben Sie, dass Männer und Frauen einfach nur Freunde sein können? Wer jetzt kein Englisch versteht, ist ein bisschen im Nachteil, aber wenn man Mimik deuten kann und wenn man die Worte Yes and No, wenn man die beiden übersetzen kann, hat man eigentlich den Clip auch verstanden.
Utah State University Library for some interviewing to ask people if they believe that men and women can be just friends. So let's go inside and see what we can find. Do you believe that men and women can be just friends?
Yes.
Yeah, of course. Yes, I do.
Is it?
Yeah.
Yes?
Yeah.
Yeah.
I think it'd be hard to do.
Yes.
I mean, we're all men.
I know.
So, of course, we're going to have those feelings. And we can be content with just friendship, but and we can be silent regarding those feelings, but we're going to have them.
Yes.
No. No. No.
Yes. Yes.
I don't believe so. No.
I guess what I'm saying is no.
Okay, good.
Okay, we'll walk with you. Do you believe men and women can be just friends?
Yeah. Yes.
Yes.
Okay, do you have any guy friends right now who you're just friends with?
Yeah, oh yeah. All my best friends are guys.
Dave.
Trevor.
Taylor Mulford.
Bobby.
Yeah.
How long have you known Trevor?
2 years.
Of those guy friends, do you think any of them secretly like you? And be honest.
Probably, yeah.
Do you think that guy is interested in you?
Yes.
Okay, maybe you can only be just friends in high school, because most guys won't just be my friend.
Would Dave hook up with you if you gave him the chance?
Well, yeah.
Do you think Trevor liked you?
Yeah.
And
yes, yes, too.
Would he hook up with you if you wanted to hook up? So he likes you.
Mm-hmm.
So what you're saying is men and women can't be friends.
No, we can be friends.
But you're just friends, but he likes you.
Yes.
So it's a one-sided friendship.
That was one instance.
If she wanted to hook up, would you hook up?
Oh, totally. Look at her.
Don't be sarcastic. I need the truth.
Seriously, yeah.
All right, there we go. All right, that's perfect. Okay, cut, cut.
Because of physical attraction, it's not possible.
But you said, I just want to be just friends.
Yeah.
Now, do you literally believe that he is not interested in you at all?
Oh, yes!
Yes! That's what I'm talking about! As we can see, after interviewing everyone in the library, It is impossible for men and women to be just friends. And under no circumstances can it happen. That's a wrap.
Sehr geil finde ich ja den Typ mit dem Butterbrot. Ich will das jetzt nicht diskutieren, ob das eine repräsentative Umfrage war, ob das überhaupt wahr ist, was Sie da rausgefunden haben. Zumindest kann man sagen, die hier interviewten Menschen scheinen sich, darum habe ich den Clip gezeigt, einer Kraft bewusst zu sein, die platonische Beziehung zwischen Mann und Frau zumindest nicht erleichtert. So, der Clip illustriert sozusagen eine Binsenwahrheit, also eine Wahrheit, die offensichtlich ist und die jeder abnicken muss. In uns Menschen brodelt eine Kraft, die ein bisschen unkontrollierbar ist. Eine Kraft, die Menschen zu Menschen zieht. Hier ging es nur um Männer, aber ich will das jetzt mal auf beide Geschlechter ausweiten. Eine Kraft, die über Menschen kommt. Eine Sehnsucht, die zum Menschsein gehört, nämlich zu lieben und geliebt zu werden. Und diese Kraft ist, das ist mein erster Punkt, wild. Wild. Die Grundannahme dieser ganzen Reihe ist, Liebe ist eine Urgewalt. Und als solche ist sie etwas Ursprüngliches, Natürliches und damit auch irgendwie etwas Wildes. Paar Beispiele aus der Bibel. Diese wilde Urgewalt führt zum ersten begeisterten Ausruf eines Menschen in diesem Buch überhaupt. Adam sieht Eva und er ruft, endlich, sie ist eine wie ich, sie gehört zu mir, denn sie ist von mir genommen. Das ist der erste Satz aus einem Menschenmund, den die Bibel zitiert. Und dann geht's weiter, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Also, wilde Sache, diese Urgewalt, in diesem Fall jetzt hier in Sekundenschnelle entfesselt und dann bindet sie Menschen aneinander. Wer ist hier verheiratet? Ein Drittel etwa. Ihr wisst, von was ich rede. Bindung entsteht. Anderes Beispiel für diese Urgewalt. Diese Urgewalt kann Typen, die einen eher schwierigen Charakter haben, zu hingebungsvollen Leistungen antreiben. Ich lese wieder was vor. Erste Mose irgendwo. Laban aber hatte zwei Töchter, die ältere ist Lea, die jüngere Rahel, aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob, das ist dieser etwas schwierige Typ, gewann Rahel lieb und sprach, ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Laban antwortete, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen, bleib bei mir. So diente Jakob um Rahel 7 Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Jakob, also gepackt von dieser Urgewalt, schuftet 7 Jahre, wenn man die Story kennt, sogar letztlich dann 14 Jahre für diese Liebe. Ein gewaltiger Motor, diese wilde Kraft. Drittes Beispiel, diese Wildheit raubt Menschen manchmal auch den Verstand. Hohes Lied, das passt jetzt so ein bisschen zum Valentinstag. Ich lese mal ein paar Zeilen. Verzaubert hast du mich, Geliebte, meine Braut. Ein Blick aus deinen Augen und ich war gebannt. Sag, birgt er einen Zauber an deinem Hals, der Schmuck? Mein Mädchen, meine Braut, ich bin von deiner Liebe berauschter als von Wein. Du duftest süßer als jeder Salbenduft. Wie Honig ist dein Mund, mein Schatz, wenn du mich küsst und unter deiner Zunge ist süße Honigmilch. Die Kleider, die du trägst, sie duften wie der Wald hoch in dem Libanon. Da fragt man sich ja, ne? Also sie duften wie der Wald hoch im Libanon. Na gut. Unüberwindlich ist der Tod. Niemand entrinnt ihm. Keinen gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie hinweg. Die Glut dieser wilden Urgewalt lässt Leute, Entschuldigung, schmalzige Gedichte schreiben, die es sogar in die Bibel schaffen. Das ist ein bisschen gemein. Aber tatsächlich, wenn man sich das mal einfach so durchliest, denkt man schon, okay. Also, eine wilde Urgewalt. Letztes Beispiel. Sie ist auch so wild, dass sie gefährlich sein kann. In den Sprüchen ist ein weiser alter Mensch, wahrscheinlich sind mehrere, die da zu Wort kommen, aber jetzt hier einer, der malt eindringlich ein Bild von dieser gewaltigen wilden Kraft, die manchmal, so beschreibt er das fast, wie um die Ecke auf dich lauert und wenn du vorbeikommst, springt sie dich an und reißt dich ins Verderben. Also da ist fast ein bisschen Panik in seinen Worten mit drin. Ja, mein Sohn, hör mir zu und beherzige, was ich dir als Weisheit und Einsicht mitgebe. Die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließend sie von ihren Lippen. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Sie reißt dich mit in den Tod, ihre Schritte führen geradeweg hinab ins Grab. Also er redet hier vom Seitensprung. Ne? Damit du den Weg zum Leben nicht siehst, lenkt sie dich ab, ohne dass du es merkst. Geh dieser Frau aus dem Weg. Komm der Tür ihres Hauses nicht zu nah. Sonst bist du deine Ehre los und ein erbarmungsloser Rächer bringt dich um alles, was du in langen Jahren erworben hast. Dann leben Fremde von deinem Vermögen und der Ertrag deiner Mühe kommt einem Unbekannten zugute. Wenn du schließlich bis auf die Knochen abgemagert bist, dann stöhnst du und jammerst, hätte ich mir nur etwas sagen lassen. Weshalb habe ich mich gegen jede Ermahnung gesträubt? Hätte ich doch besser aufgepasst und auf meinen Lehrer gehört. Also, da gibt es diese Kraft, Liebe, Verliebtheit, sexuelle Anziehung, ist nicht alles dasselbe, aber gehört alles miteinander ein bisschen in die gleiche Schublade, ne? Und diese Kraft ist wild. Das ist mein erster Punkt. Unbezähmbar, seit Menschengedenken. Ich erinnere mich dunkel an das Jahr, vielleicht 1980. Ich war 7. Könnt ihr rechnen, wie alt ich bin? Mein kleiner Bruder war 4 und ich war ein eher schüchternes Kind. Mein kleiner Bruder viel mutiger als ich eigentlich. Nie wäre ich auf fremde Kinder zugegangen oder hätte mit ihnen gespielt oder sie gar verprügelt oder so. Sowas hätte ich nie. So, an einem Tag sind wir zusammen Schlitten gefahren. Ich glaube, soweit ich in Erinnerung habe, saß mein kleiner Bruder auf dem Schlitten. Ich zog ihn und dann kamen andere Kinder und fingen an, ihn zu ärgern. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie sie das gemacht haben, ob das ein dummer Spruch war oder ob... Irgendwas haben sie jedenfalls gemacht. Was ich noch weiß ist, wie in mir diese wilde Kraft hochkochte und ich dazwischen gegangen bin. Ich, der Schüchterne, kochte, in ihm kochte etwas hoch. Das ist mein kleiner Bruder, mit dem macht ihr das nicht. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, was passierte genau, ob das bei Worten blieb oder handgreiflich wurde. Ich weiß jedenfalls, dass sie abgezogen sind. Und ich weiß noch, wie ich ein bisschen verwundert war über diese wilde Kraft für den, der liebt. Da ist der Ängstliche plötzlich ein Mutiger. Bereit, Schläge einzustecken, wenn es sein muss, für den kleinen Bruder. Ich sag's mal ganz pathetisch. Für ein paar wenige Menschen auf dieser Welt wären wir bereit zu sterben, glaube ich. Bevor ihnen was passiert, wären wir bereit zu sterben. Das ist diese wilde Kraft, die Liebe. Jetzt kann man sagen, und das gehört auch noch zu diesem Punkt, wild, natürlich. Man könnte sagen, ist diese wilde Kraft vielleicht nichts anderes als Biologie. Hormone, Fortpflanzung, Arterhaltung, so das ganze Programm. Ist das eigentlich der Grund für diese Wildheit? Also Liebe als höher Ergebnis evolutionärer Höherentwicklung, ja? Kannst du ja bei Tieren auch schon entdecken. Bei meinen Internetrecherchen, ich habe unbezähmbar eingegeben, glaube ich, bei Google, stieß ich relativ bald auf Foren, in denen sich Menschen über Wellensittiche unterhalten. Liebevoll nennen sie sie Wellies, meine Wellies. Und sie unterhielten sich darüber, ob es gut ist, nur einen zu kaufen. Und dann viele sagen, nein, du musst zwei kaufen, die sind sonst einsam und so. Können Tiere lieben? Ich streite mich regelmäßig mit meinen Kindern, ob unser Kater uns liebt. Mich nicht, da sind wir uns einig. Aber kann ein Tier lieben? Dass es Gesellschaft braucht, weiß ich. Okay, da oben ist jemand der Meinung. Vielleicht ist meine Tochter, die sitzt da irgendwo rum. Egal, meine Frage ist, ist diese wilde Kraft, die Menschen verbindet, letztlich eine Verwandte der Kraft, die sich auch in Goldfischen zeigt, wenn sie ihr Balzverhalten da irgendwie, weiß gar nicht, ob die eins haben, oder wenn Hengste irgendwie anfängt zu wiehern und die Stuten vorbei. Ist das eigentlich eine Verwandte dieser derselben Kraft? Ist Liebe, menschliche Liebe, eigentlich nur Biologie? Die Liebe, die zum Beispiel die Mutter spürt, wenn sie ihr kleines Kind zum ersten Mal woanders übernachten lässt oder die Großeltern übernachten zum ersten Mal bei dem Kleinkind und Mama und Papa sind über Nacht weg. Die Liebe, die die Mutter dann spürt, das ist nämlich schwer, das zum ersten Mal zu tun. Ist das nur Biologie? Oder die Liebe, die zwei Grundschulkinder füreinander haben, wenn sie Blutsbrüderschaft schwören und bis ans Ende ihrer Tage Freunde sein wollen. Ist das nur Biologie? Oder die Liebe zwischen zwei alten Männern, die seit Jahrzehnten Freunde sind und die Dachböden zusammen ausgebaut haben und damals als junge Leute mit dem Fahrrad über die Alpen nach Italien sind. Ist das nur Biologie? Vielleicht, ja. Aber es wäre schon sehr traurig, finde ich. Ich lasse das einfach mal so stehen, diese Frage. Werde sie heute auch nicht mehr beantworten. Vielleicht über die Reihe dann schon. Wir kehren zurück zu dem großen Bild. Die Urgewalt, das war der erste Punkt, ist auf jeden Fall wild. Und der zweite, sie ist absolut. Sie ist absolut. Was ich damit meine, Sie hat beides im Gepäck. Zum Beispiel totales Glück und schlimmsten Schmerz. Ein Paar bekommt endlich das Baby, was es sich gewünscht hat. Endlich ist dieses Kind da, die Welt ist eine andere. Dieses Kind ist ihr ganzes Glück. Je größer die Liebe, desto größer ihr Glück. Irgendwann, 18 Jahre später, hat das Kind einen Verkehrsunfall. Je größer die Liebe, desto größer der Schmerz. Die Liebe hat oft beides im Gepäck. Sie ist sehr absolut. Sie hat beides im Gepäck, Leben und Tod. Also Liebe kann ja tatsächlich Leben erzeugen, sogar im buchstäblichen, wortwörtlichen Sinn. Und sie kann in den Tod treiben. Aus Liebeskummer springen Leute von der Brücke. Oder manchmal sagt man, dass manchmal alte Menschen deshalb so bald nach dem Heimgang ihres geliebten Menschen nach Hause gingen, weil es für sie irgendwie keinen Sinn mehr gab, jetzt noch da zu sein. Das ist nicht immer so, ne? Aber manchmal sagen Leute das. Liebe hat beides im Gepäck, das Leben und irgendwie auch den Tod. Sie ist sehr absolut und sie ist auf eine noch tiefere Weise absolut, oder sie ist wahrscheinlich deshalb absolut, weil die meisten Menschen mit Liebe letztlich Lebenssinn, den Lebenssinn verbinden. Also die häufigste Sache, die Menschen nennen, wenn man sie fragt, woher erwartest du dir Glück, dann sagen sie von Partnerschaft, von der großen Liebe. Liebe als der Sinn an sich, das macht sie absolut. Und es stimmt, wenn man sich so umschaut, es scheint so, dass nichts wichtiger auf diesem Planeten ist als Liebe oder sagen wir es mal ein bisschen größer, Beziehung. Was uns Menschen wichtig ist, das kommt ja immer in Geschichten zum Ausdruck. Also wenn du den Geschichten zuhörst, die an Lagerfeuern erzählt werden oder in Kinofilmen oder in Liedern besungen oder auf Theaterbühnen gespielt, ne, in Büchern geschrieben, dann siehst du, was uns Menschen wirklich bewegt. Und streich mal Liebe aus all diesen Stories. Ich schätze, wir könnten das Kino würde hier zumachen müssen. Von einer Plattensammlung bliebe Helge Schneider und ein paar Metal-Scheiben, aber sonst wahrscheinlich nicht viel. Also die Liebe scheint das zentrale Ding in vielen unserer Geschichten zu sein. In der Liebe scheint die Menschheit die Antwort auf die Frage des Daseins zu suchen zumindest und oft vielleicht auch zu finden. Obwohl wir feststellen, dass es bei der praktischen Umsetzung dieser Erkenntnis, dass der Sinn in der Liebe liegt, dass wir dabei regelmäßig scheitern. Also in Sachen Liebe liegt Höhenflug und Fall extrem dicht beieinander. Ich weiß nicht, ob du, wenn du in Trauung sitzt, ob dich das dann so ein bisschen ergreift, aber es könnte dich ja ergreifen. Du siehst da vorne ein Paar, was sich ewige Liebe gerade schwört und bist ergriffen von dem. Und abends schon lachst du wissend über Witze, die sich um die Ehe drehen und das Joch, was die beiden jetzt da erwartet und so. Also wir erwarten alles von der Liebe und wissen gleichzeitig, dass sie mit so bitterer Regelmäßigkeit zumindest schwierig ist, wenn nicht gar scheitert. Also nichts ist so hartnäckig mit Hoffnung aufgeladen wie die Liebe und nichts scheitert mit so großer Regelmäßigkeit wie menschliche Beziehungen. Würde das nur halbwegs klappen mit der Liebe in unserer Welt? Ich schätze, wir würden sie nicht wiedererkennen. Würde das nur halbwegs klappen, wir würden sie nicht wiedererkennen. Also das ist mein zweiter Punkt. Sie ist absolut. Das Thema Liebe ist ein absolutes. In beiden Richtungen. Nichts brauchen wir mehr, aber nichts läuft auch so schlecht auf diesem Planeten. Und die Frage, die daraus entstehen könnte, ist, ob unsere Sehnsucht nach menschlicher Liebe, die zweifellos da ist, ob die eigentlich letztlich eine Sehnsucht nach etwas ist, was es so nicht wirklich gibt. Sehnsucht ist da, aber das, wonach sie sich sehnt, gibt es so nicht. So, jetzt mache ich euch ein bisschen Hoffnung, denn Paulus sagt, die Liebe sei ewig. Ich hoffe, er hat einen Moment nachgedacht, bevor er diesen Satz aufgeschrieben hat, den ihr da vorne sehen könnt. Wunderbar, klappt sogar, ohne dass ich mich da umdrehe und zuschaue. Auch wenn alles einmal aufhört, glaube, Hoffnung, Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Mal angenommen, Liebe ist nicht nur Biologie. Mal angenommen, sie ist eine Urgewalt. Ja, sie ist wild, sie ist absolut, aber sie ist auch ewig. Schon immer da gewesen und immer während. Mal angenommen, Paulus hat nachgedacht und was er hier sagt, ist nicht so ein romantisches Blabla, sondern Wahrheit. Dann würde, wenn Liebe ewig wäre, dann würden wir lieben, würden wir an etwas Ewigem teilhaben. Das finde ich einen großartigen Gedanken. Wenn ich liebe, habe ich an etwas teil, was Ewigkeitswert hat. Liebe wäre dann niemals vergeblich, selbst wenn sie nicht erwidert wird. Einen Menschen geliebt zu haben, der nicht mehr ist, wäre dann nicht vergeblich, auch wenn es noch so schmerzhaft ist. Es hätte Ewigkeitswert. Liebe wäre ewig, der Tod nicht. So, warum Paulus sowas sagen kann, ist so eine steile Aussage hier. Vielleicht deshalb, weil er einen anderen Satz kennt, den habe ich aber nicht mitgebracht für euch, so nur mündlich, nicht schriftlich. Den ein anderer Autor der Bibel gesagt hat, nämlich Gott ist Liebe. Er sagt nicht, Gott liebt, sagt er auch, aber das meint er hier nicht, denn dann könnte Gott theoretisch auch aufhören zu lieben. Er sagt, nee, Gott liebt nicht nur, er ist es, wesenhaft. Deswegen ist Liebe ewig. Bedeutet, nach christlichem Glauben, nach christlichem Verständnis der Welt, hätte diese wilde Kraft, von der ich eben gesprochen habe, direkt mit Gott zu tun. Und die Sehnsucht, unsere Sehnsucht nach Verbindung, nach Beziehung, nach Geliebtwerden, das wäre nicht nur Biologie, das wäre sozusagen auch Spiritualität. Und wer nach Liebe sucht, würde, die christliche Auffassung würde sagen, wer nach Liebe sucht, sucht eigentlich damit auch nach Gott. Und wer sich fragt, was Liebe ist, der wird irgendwann bei der Frage ankommen, wie Gott eigentlich ist. So, vielleicht hältst du das jetzt ein bisschen für abgehoben. Darum dreht sich diese Predigtreihe. Um diesen Gedanken, den ich jetzt so angerissen habe. So, auch dem werde ich jetzt nicht nachgehen, sondern ihn nur so stehen lassen. Aber mal angenommen, es wäre so, die Urgewalt wäre erstens wild, zweitens absolut und darin auch ewig. Dann wäre sie drittens, das ist mein letzter Punkt, lebenskräftig. So, dieses Wort klingt furchtbar. Ich habe kein besseres gefunden. Vielleicht könnt ihr es ja euch deshalb merken, weil es so furchtbar klingt. Weiß nicht, welches andere Wort das ausdrücken kann, was ich ausdrücken wollte. Was es sagen soll, ist nämlich dies. Diese wilde Kraft hat Macht in dieser Welt, in diesem Leben, in deinem Leben, etwas zu transformieren. Dingen, Situationen, neues Leben einzuhauchen. Lebendigkeit zu bewirken, vitalisierend, aber das Wort finde ich auch doof, oder es klingt komisch, aber also lebenskräftig. Und zwar, weil du den Launen dieser wilden Kraft nicht ausgeliefert bist, sondern sie lenken kannst. Und darum drehe ich mich jetzt im letzten Punkt so ein bisschen. Ich glaube, Liebe ist nicht bezähmbar, sie ist unbezähmbar, okay, aber sie ist dirigierbar. Du bist eben kein Wellensittich, so, sondern du bist ein Mensch. Und als Mensch kannst du sie bewusst lenken, diese Kraft, diese Urgewalt. Du kannst bewusst lieben, mit deinem Willen etwas steuern. Wir haben eine 14-14-Gruppe. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, ihr müsst nur das Mikro mitbringen. Habt ihr? Ja, super, die denken auch an. Es klappt heute wie am Schnürchen. Wir haben eine 14-14-Gruppe, die genau darüber redet. Und ich dachte, ich stelle sie euch kurz vor. Über die Liebe, über Beziehungen und was man bewusst machen kann, um das Leben besser zu machen. Juliane und Christian, erzählt doch einfach kurz, was ihr in eurem ersten Treffen gemacht habt. So mal so einen Überblick.
Okay. Ja, wir waren zu sechst insgesamt, also drei Paare, haben uns erstmal beschnuppert, ein bisschen kennengelernt, weil wir uns vorher nicht alle kannten. Fand ich auch toll, dass neue Gesichter dazugekommen sind. Und dann haben wir uns ausgetauscht, dass Liebe, Ehe, Paarbeziehung wirklich schwierig ist manchmal, aber dass sich's auch lohnt zu kämpfen. Wir haben auch in die Bibel geschaut und sind auf das gleiche Ergebnis gekommen wie der Christoph, nämlich, dass die Bibel beginnt mit Liebe und Beziehung und ja, dass sich's deswegen lohnt, dafür zu kämpfen, weil Gott dafür ist, weil er sogar das Bild der Braut am Ende in der Offenbarung benutzt und sagt, die Braut Christi. Und das ist so für uns Ermutigung zu sagen, wir bleiben dran und wir kämpfen für unsere Paarbeziehung, dass das gut läuft. Genau.
Ich habe alle 14-14 Leiter angeschrieben und gefragt, hey, wie war eure Gruppe und so. Und Juliana hat zurückgeschrieben, oder warst du? Ich glaube, du warst. Ne? Ja. Und da gab es zwei Stichworte in deiner Antwort. Es ging da um Mars und um Venus, und das fand ich jetzt persönlich, klingt ein bisschen abgespaced. Vielleicht könnt ihr sagen, was Mars und Venus sollte bei eurem Gespräch, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, alle Paare kennen so ein bisschen die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Und dieses Buch erklärt, warum Mann und Frau unterschiedlich ticken. liegt nämlich letztendlich daran, dass die Männer vom Mars kommen. Okay. Und auf dem Mars war es üblich, dass man sehr ergebnisorientiert war. Never change a running system. Also das heißt, verändere nichts, was funktioniert. Vor allem versuche es nicht zu reparieren. Und letztendlich ist das Ergebnis wichtig in der ganzen Geschichte. Die Frauen kommen jetzt leider nicht vom Mars, deswegen verstehen sie uns auch so relativ schlecht, sondern kommen von der Venus. Und deswegen kann es, glaube ich, die Jule auch besser erklären, wie die Venus-Damen ticken.
Genau, bei uns war Psychologie das Hauptfach in der Schule. Also wir sind darauf ausgelegt, uns mit anderen zu treffen, die Wünsche der anderen von den Augen abzulesen, erhoffen uns das auch immer wieder von unseren Männern, was leider nicht immer funktioniert. Ja, wir sind so eher ausgelegt zu sagen, wir ziehen uns dreimal am Tag an, weil uns danach ist, anders an und gehen shoppen, trinken Kaffee zusammen und ja genau, und da gibt's manchmal Probleme, weil wir doch anders ticken.
Sag noch einen Satz oder da darfst du noch 5 Sätze sagen. Ihr werdet mit einem Buch demnächst weiterarbeiten, das hat irgendwie mit einem Feuerwehrmann zu tun oder sowas und im Film noch so ein kurzer Ausblick, weil ein bisschen soll das auch Werbung sein. Also wenn, glaube ich, für 2 Paare hättet ihr noch Platz. 2 können sich noch entscheiden, so 4 Leute, da will ich noch dabei sein. Und das würde euch erwarten. Was geht's da?
Genau, wir haben als Grundlage für unsere Treffen den Film Fireproof. Da geht's letztendlich um einen Feuerwehrmann, der zwar in seiner Arbeit sehr aufgeht und da auch immer den Teamgedanken hat. Also das heißt, lass nie deinen Partner im Stich. Das Ganze aber in seinem Privatleben leider nicht so lebt. Das heißt, er und seine Frau leben zwar zusammen, streiten sich aber sehr häufig und dieser Teamgedanke oder Partnergedanke geht ihm daheim etwas verloren. Daraufhin trennt sich das Paar oder fast und sein Vater kommt auf ihn zu mit einem Experiment. 40 Tage Liebewagen, genau. Da geht es letztendlich drum, vielleicht kannst du es besser erklären als ich, den Inhalt ist was Weibliches, glaube ich.
Ja, sich darauf einzulassen, auch wenn man die Liebe nicht mehr spürt, wirklich nochmal sich darauf einzulassen und nochmal alles zu versuchen, vielleicht doch wieder zusammenzukommen. Und das ist so die Grundlage und wir machen nicht 40 Tage, weil das vielleicht viel ist, sondern wir haben hier Arbeitshefte, das sind 6 Themen und die werden wir zusammen durcharbeiten, geht um Vergebung, geht um ja die Unterschiedlichkeit, um verschiedene Dinge. Also und da werden wir uns drum kümmern und hoffen, dass wir danach wieder ein bisschen schlauer sind.
Okay, vielen Dank. Genau, stell dir vor, das ist, ich habe den Film nicht gesehen, aber das stelle ich mir so ein bisschen vor in diesem Film. Stell dir vor, diese ewige wilde Kraft könntest du bewusst, auch mit deinem Willen, in Bahnen lenken, dass Dinge wieder in Ordnung kommen, dass Leben wieder entsteht, dass sie Leben weckt. Ich gebe euch jetzt zum Schluss 3 Richtungen oder 3 Impulse. Und da geht es nicht mehr um Männer und Frauen, sondern einfach um überhaupt unser Umgang mit Liebe zu dieser Welt. 3 Richtungen, in der ihr diese Kraft lenken könntet, so dass was Gutes entsteht. Und weil ich versprochen habe, das ist kein Mädchenthema hier, ist es gelenkte Liebe in ihrer eher wilden Form. Also ich habe 3 Vorschläge und die sind etwas unorthodox, aber das soll heute mal so sein. Herzchen per SMS könnt ihr auch sonst zu verschicken, muss ich euch nicht zu auffordern. Ich habe gedacht, ich sag mal 3 Dinge, die... Ja, ihr seht's gleich. Ich hoffe, ihr kennt die Triangel noch. Wenn nicht, ist es eigentlich auch egal, weil ihr die nicht kennen müsst, um zu verstehen, was ich gleich sagen werde. Aber es ist eins unserer Lebensmuster. Und die Triangel sagt, so grob, lieben solltest du oder kannst du im Leben in 3 Richtungen. Nach oben, Gott lieben. Nach innen, die Menschen lieben, mit denen du zusammenlebst. Und nach außen, das sind die anderen. Und die Triangel sagt das so, weil Jesus die personifizierte Liebe Gottes so gelebt hat. In diese 3 Richtungen geliebt hat. Und ich erzähle jetzt 3 Beispiele noch, wo Jesus diese wilde Kraft nutzt und in eine dieser 3 Richtungen lenkt. Und vielleicht inspiriert es euch. Also erstens, diese Kraft nach oben lenken. Nach oben, Gott. Gott lieben. Jetzt denkst du vielleicht an so Dinge, an die ich zuerst auch gedacht habe. Lieder singen, mit Gott Zeit verbringen und diese Dinge. So sieht Gott lieben irgendwie aus. Dieser, lieber Gott, wir sind 2 ganz dicke Freunde, wir beide. So diese Liebe. Das kann auch anders aussehen. Jesus, das ist jetzt das Beispiel, Jesus kommt in den Tempel. In diesem Tempel ist ein regelrechter Markt aufgebaut. Religion wird profitabel genutzt. Und in ihm steigt diese wilde Kraft hoch, diese Liebe zu seinem Gott. Und was er macht, ist nicht zurückziehen und Zeit mit ihm verbringen, sondern er lenkt diese Kraft, kann man das so sagen, in seine Wut. Und dann dreht er richtig auf. Er jagt die Leute aus diesem Tempel, er schmeißt Tische um, er handelt illegal. Aus Liebe handelt er überhaupt nicht mehr lieb. Und ich dachte, warum nicht mal diesen Impuls weitergeben? Ich weiß nicht genau, was du nachher mit diesem Impuls machen wirst. Aber meine Frage, ich habe mich schon gefragt, wann ist unsere Liebe zu Gott eigentlich auch mal wütend? Unbeherrscht. So, ich habe nach Bildern, ich habe zum Beispiel nach Bildern gesucht, Bilder, die eine wütende Kirche illustrieren. Nichts. Wütende Christen irgendwie. Nichts. Dann habe ich gedacht, es wird bestimmt christliche, kirchliche, wie auch immer, Künstler geben, die wenigstens so ein bisschen provokante Sachen machen. Gibt's wahrscheinlich. Trotzdem habe ich nichts gefunden. Warum äußert sich die Liebe des Menschen zu Gott eigentlich immer nur nett? Immer nur nett. Gibt es nichts, wofür man aufstehen müsste, auf den Tisch hauen müsste, laut werden müsste, wild werden müsste? Gibt es keinen Wutchristen? Gibt es nur Wutbürger? Also so das, was in mir für meinen kleinen Bruder damals hochbrodelte. Ja, nicht mit ihm. Das macht ihr nicht mit ihm. So. Drückt sich diese Liebe zu Gott aus eigentlich nie mal auch, oder ist diese Welt so in Ordnung? So. Und könnte das nicht was bewirken, wenn sich die Liebe der Christen zu Gott auch mal wütend äußern würde? Laut. Also. Ich will hier natürlich nicht irgendwie, dass ihr illegale Dinge tut oder so. Ich rede ja auch nicht von irgendwelchem Fanatismus oder so. Aber ich habe mich schon gefragt, warum sind wir eigentlich immer so nett? Nur mal so. Das wäre das erste Wilde, was Liebe zu Gott vielleicht auch in uns anrichten könnte, auswirken könnte. Und vielleicht würde es etwas verändern. Das zweite, was ganz anderes, die zweite Richtung nach innen, die zweite Richtung, in die du diese wilde Kraft lenken kannst, damit sie etwas Gutes bewirkt, nach innen. Menschen sind gemeint, die mit dir zusammenleben. Dein engerer Freundes-, Familien-, wie auch immer Kreis. Jesus hatte im Wesentlichen 12 Freunde und eines Abends sitzt er mit ihnen am Tisch oder liegt vielmehr mit ihnen zu Tisch und dann tut er etwas Wildes. Er steht auf, ihr kennt diese Story wahrscheinlich. Ich wäre nicht gern dabei gewesen, weil ich mag es nicht, wenn Leute unabänderlich anfangen, etwas Peinliches zu tun. Aber genau das macht er. Er nimmt Wasser, ein Handtuch und fängt an, seinen Jungs die Füße zu waschen. Und das waren Füße, die seit 2,5 Jahrzehnten barfuß oder in Sandalen über diese Welt. Da könnt ihr euch vorstellen, wie das so, das ist nett, eine nette Sache. Zum Schluss steht er auf, als er das gemacht hat und sagt, so Leute, das war ein Beispiel. Macht es genauso. Dient. Dient einander. Das ist jetzt überhaupt was ganz anderes als im Tempel, ne? Aber ich finde das auch eine wilde Tat. Diese wilde Kraft so lenken, dass sie die Welt verändert, und zwar deine Welt, meine ich. Überraschend zu dienen wäre das, um was es hier geht. Überraschend zu dienen. Etwas für die zu tun, die du eigentlich liebst. Vielleicht sind das Dinge, die man sich nach so einer 14-14-Gruppe, wenn man da zusammensitzt, vornimmt. Denen zu dienen, die du eigentlich liebst, die sich aber dein Dienen jetzt im Moment nicht irgendwie besonders verdient haben, weil sie gerade so, dass du gar nicht anders kannst, sondern du tust es einfach, weil du deine Liebe fokussieren willst. Vielleicht sogar, weil du möchtest, dass sie wieder aufflammt. Füße waschen ist gesagt, wie gesagt, nur ein Beispiel, ne? Vielleicht fällt euch noch anderes ein. So, hast du da Ideen? Für wen könntest du ein Engel sein? Und wie? Und was willst du da tun? Nicht, weil du gerade so verliebt bist, sondern im Gegenteil, weil du willst, dass Liebe wieder wächst. Weil so eine Tat Liebe wecken würde. Was könntest du tun? Okay, dritter Impuls, dritte Richtung, in die Jesus seine Liebe lenkte, nach außen. Also zu Menschen, die fremd waren, die ihm fremd waren, völlig fremd, mit denen er nichts am Hut hatte. Und ich habe überlegt, wo sehe ich eigentlich das krasseste, wildeste Beispiel? Und das wildeste Beispiel sehe ich da, wo ich finde, das ist die wildeste Person, die er ihr begegnet ist. Nämlich ein Irrer. Ein so irre, so, dass er gefährlich ist, dass man, hätte man ihn bändigen können, man ihn in eine Sicherheitsverwahrung gesteckt hätte. Jesus trifft auf diesen wilden Mann, zwischen Gräbern. Da haust er nämlich manchmal der Stein auf Leute, die vorbeilaufen. Kürzt die Geschichte jetzt total ab. Er geht auf ihn zu, spricht ihn an, befreit ihn von den Mächten, die das aus ihm machen, was er da ist. Und das ist diese Story mit der Schweineherde, ne? Kennt ihr vielleicht. Was ich fragen will ist, an welcher Stelle sollten wir mutig lieben? Und zwar das, den, die Fremde, wo wir nicht wissen, was da eigentlich passiert, wenn wir auf diese Person oder in diese Situation zugehen. Also diese wilde Kraft richten auf das, was vielleicht sogar unheimlich ist, zumindest unberechenbar. Du weißt nicht, was passieren wird, wenn du auf diesen Mensch zugehst oder auf diese Menschengruppe. Und meine Frage ist, gibt es in deinem Leben derzeit eine Chance, Liebe Menschen zu geben, denen du sie nicht geben müsstest? Sie würden dir das nie vorhalten, dass du das nicht getan hast. Und daran diese Lebenskräftigkeit der Liebe auszuprobieren. Indem du sie in eine Situation lenkst, wo du noch nicht weißt, wird die angenommen, wird das was bewirken? Keine Ahnung. Manche, die in so einer 14-14-Gruppe sind, die zum Ziel haben, anderen zu helfen, in die Wärmestube zu gehen oder so. Ich schätze, da wird genau dieses Gefühl auf euch zukommen. Etwas Fremdes. Und wir wissen nicht, was daraus wird, aber wir wollen mal lieben, tätig, etwas tun. Menschen lieben, praktisch, die man nicht kennt. Was Thomas gesagt hatte von seinem Herz, das gebrochen ist für Brasilianer in den Favelas, das ist genau das. Da runter zu gehen heißt, ich weiß nicht, wo ich da hingehe, aber ich will das jetzt tun. Das ist immer etwas unheimlich, aber es könnte so viel verändern. Also die Frage, gibt es in deinem Umfeld Situationen, wo du eigentlich denkst, pff, kann man eigentlich so nichts machen, ist halt so, er ist halt so, oder unsere Beziehung ist halt so, oder unsere Nichtbeziehung. Und könnte sich vielleicht doch was ändern, wenn du diese wilde Kraft in diese Richtung lenkst. Eva und Jens, das ist die letzte 14-14-Gruppe, die ich heute vorstelle. Ist eine dieser Gruppen, die sich in Wohnzimmern trifft. Und bei ihnen geht es darum, zusammen zu überlegen, hey, was ist eigentlich mein Umfeld und wie könnte ich positiv dieses Umfeld verändern, da reinwirken, Arbeitskollegen, Studienkollegen, Nachbarn und so. Also wenn das ein Thema für dich ist, Eva und Jens, sehr nettes Ehepaar, finde ich. Meld dich mal da an. Ich weiß gerade nicht genau, wie ihre Gruppe heißt, aber das findet man schon. So ähnlich wie das Umfeld im Blick, so heißt es vielleicht sogar. So. Und dann schau mal da rein. Also wilde Liebe in drei Richtungen gelenkt, ich bin am Schluss fast. Aus dem Glauben heraus, dass das lebenskräftig ist, diese Kraft. Dieser Flower Thrower, das ist eins dieser Banksy-Bilder, der wirft ja ziemlich wild Liebe in die Welt. Und darüber habe ich heute gesprochen. In 14 Tagen werden wir darüber reden, was ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir das überhaupt tun können? Wo nehmen wir sie her, die Liebe? Das klang heute zwischendrin an, nämlich Gottes wilde Liebe zu uns. Darum wird es nächstes Mal gehen. Bis dahin nutzt die Zeit und fokussiere deine wilde Kraft in eine oder alle drei dieser Richtungen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.